jetzt habe ich gar nicht.
Ist das der Kuhgang oder der Glockengang?
Gucken wir gleich.
Einer von diesen beiden Gängen.
Ach so, Glockengang, glaube ich.
Ja. Genau, hier gibt es auch so ein halliges Geräusch, ne? So ein anderes Geräusch.
Das hörst du uns ja?
Mittwoch, später Nachmittag.
Wir sind jetzt am nächsten unheimlichen Ort, einem Gang, der abgeht vom Am Wall.
53 Grad und 7 Minuten nördlicher Breite. 8 Grad 81 Minuten östlicher Länge. Es waren 10 neue Einträge auf der Karte.
Hier ist jetzt nochmal Straßenlärm. Wir gehen jetzt hier durch. Deckenbeleuchtung, alles voller Spinnenwärme, ein bisschen duster. Glockengang heißt dieser Gang, der Am Wall verbindet und die Nebenstraße und sich über die andere Straße auch noch hinzieht.
Die Außenthermometer messen 29 Grad im Schatten. Leichter Nordwind. Die Erdbebenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Wenige Pollen.
Und dann führt so eine Treppe runter zu einer weiteren Straße. Da wissen wir aber nicht, wie die heißt. Ne? Das ist so wie der innere Wall.
Der innere Wall, genau.
Der innere Wall.
Hier ist die Kampfkunstgalerie abgerissen, ein Schild. Bislang hier ist Stimmt. Es noch nicht so unheimlich, aber es wird, der Gang wird jetzt immer schmaler. Wir gehen hier über eine größere Straße, wo es so ruhig ist wie auf unserer ganzen Wanderung noch nie. Und gehen jetzt in den Glockengang.
Das Team ist seit den frühen Morgenstunden in der Stadt unterwegs, um die markierten Orte auf verdächtige Gefühls- und Personenbewegungen hin zu untersuchen.
Und man kann, wenn man die Arme ausstreckt, kann man mit beiden Händen eben zumindest die Hauswände berühren. Jetzt geht es schon nicht mehr, jetzt wird es ein bisschen breiter.
Sven A. ist von Anfang an im Außendienst tätig. Langjährige Erfahrung als Anbieter von erfundenen Stadtrundgängen und Schauerromanen.
Häuser stehen wirklich ganz eng. Wenn man hier wohnt, sieht man nur Hausfassade.
Und Efeu?
Claudia B. ist situationistische Künstlerin.
Und hier ist eine ganz kleine Tür, hinter der aber kein Haus.
Hier ist eine braune Tür,
scheint.
Wo ist der Bär, steht da drauf. Hier blättert so ein bisschen der Putz ab an der Wand. Die Tür ist verschlossen, aber hier kann man sich wirklich schon was Unheimliches vorstellen, was dahinter passiert.
Genau, man möchte gerne
wo
wissen, was dahinter los ist auch.
Dieses Team verschwand gegen 17.35 Uhr.
Ist das Haus weg? War da jemals ein Haus? Ist dahinter ein Garten?
Nach dem Besuch des letzten Ortes riss die Funkverbindung ab. Sie wurden nie wieder gesehen.
Wahrscheinlich, weil man hört so Vogelzwitschern. Und jetzt hört man auch die Glocken läuten im Hintergrund.
Unheimliche Orte. Spurensicherung im Auftrag der Hörer. Hörspiel von Tina Klopp.
In den Akten findet sich ein Vermerk vom Donnerstag der darauffolgenden Woche. Allerdings fehlen einige Seiten. Die Recherchen im Stadtarchiv ergaben, dass sich hinter der Tür im Glockengang ein ungenutzter Baugrund befindet, der von den Bewohnern der umliegenden Häuser als Tierfriedhof missbraucht wird. Vor 150 Jahren standen an derselben Stelle eine Schlachterei und eine Kupferschmiede.
Wir stehen jetzt an der Weser, am anderen Punkt, also am nördlichen Punkt, wo die Wallanlagen auf die Weser treffen. Wir stehen unten an der Weser, gegenüber der umgedrehten Kommode, dem alten Wasserwerk.
Donnerstag, später Vormittag. 14 neue Einträge auf der Karte.
Und wenn man Richtung Neustadt blickt, sieht man Baumsilhouetten und Nebel.
53 Grad, 35 Minuten nördlicher Breite. 8 Grad, 82 Minuten östlicher Länge.
Das war früher der Galgenberg von Bremen. Also als Bremen weiter gewachsen ist, hat man natürlich die Toten, also die Gehängten, natürlich nicht mehr in der Stadt gehängt, sondern außerhalb, auf dem Krähenberg.
Die Außentemperatur ist innerhalb weniger Wochen um 29 Grad gefallen. In dieser Nacht haben sich erste zarte Eisschichten auf den stehenden Gewässern der Stadt gebildet. Es geht kein Wind, Die Pollen sind verschwunden. Nicht das leiseste Beben unter der Erde.
Wobei man natürlich dazu vielleicht wissen muss, dass die Gehängten auch gerne hängen gelassen wurden. Also besonders dann, wenn man ihnen eine größere Schande bereiten wollte. Also sprich, je länger man da hängen musste, auch als Toter, desto größer war die Schmach. Was ja auf jeden Fall mittelalterlich oder frühe Neuzeit noch echt ein Faktor war.
Der Digital-Utopist und Science-Fiction-Autor Anton W. ist einige Monate später ins Team gekommen.
Da kommt der Name Krähenberg natürlich auch her, weil einfach dort, also nach wie vor bis in dieses Jahr hinein, dort ganz, ganz viele Krähen wohnen. Und die natürlich dort die Gehängten damals als Frühstück und als Abendessen verspeist haben.
Augen auspicken.
Und so weiter.
Unheimlich. Gemeinsam mit dem Geomantiker Dert J. misst er die Kräfte, die vom Erdinneren und aus der Vergangenheit auf die Orte wirken.
Wobei, wenn die immer noch da wohnen, meint, das ist eine liebgewonnene Gewohnheit und die warten in Wirklichkeit drauf, dass sie mal wieder einen frisch Gehängten bepicken können?
Die Lehre von der Geomantie besagt, dass Kraftfelder die Ereignisse an bestimmten Plätzen beeinflussen.
Die Zeiten sind ja nun vorbei. Das hat sich wahrscheinlich auch bei den Krähen inzwischen rumgesprochen.
Was machen sie dann noch auf dem Krähenberg, die Krähen?
Die Krähen sind sehr, sehr ortstreu.
Ah, okay.
Und geben das alte Wissen von Generation zu Generation weiter.
Aus der Geomantieakte flattert mir ein alter Zeitungsbericht entgegen. Das House of Horror. Der britische Serienkiller Frederick Walter Stephen West tötete gemeinsam mit seiner Frau Rosemary zwischen 1967 und 1976 mehr als ein Dutzend Menschen, darunter auch seine 16-jährige Tochter Heather. Sie hatte ihren Vater verspottet, woraufhin er ihr das Grinsen aus dem Gesicht entfernen musste. Außerdem vermietete das Paar einige der engen Zimmer in ihrem Haus, vor allem an jugendliche Ausreißer und Liebespaare. Ihre Opfer vergruben die beiden nicht nur im eigenen Garten. Teile der Leichen versenkten sie auch im Fundament ihres Hauses. Nachdem die Polizei in neunmonatiger akribischer Recherche zahlreiche Leichenteile aus dem Beton des Gebäudes in der Cromwell Street 25 gekratzt hatte, zerstörte man das zerlöcherte Haus bis auf die Grundfeste. Alle Steine wurden zu Staub zermahlen und die Balken verbrannt. Niemand hätte sich vorstellen können, in diesem Haus je wieder ein glückliches, normales Leben zu führen. Heute befindet sich an der Stelle des House of Horror ein kleiner Park mit einem Durchgang für Fußgänger.
Da sieht es dann wirklich sehr unheimlich aus. Es gibt nämlich eine kleine Treppe sozusagen rein oder am Beluga-Gebäude hoch. Da wird es dann auch eher duster. Da gehen wir jetzt mal lang, oder?
Ja. Hm.
Auch hier gab es eine Anfrage ans Stadtarchiv, die allerdings unbeantwortet blieb. Jemand hat Notizen mit Bleistift darunter geschrieben.
Rechts die kleine Weser. Oh, hier geht's noch weiter. Hm.
Der Tierhof auf der Weserhalbinsel zwischen Alt- und Neustadt galt lange als Schandfleck der Stadt. Jahrelang suchte man vergeblich nach einem Investor. Zwischenzeitlich war man auf die Idee verfallen, eine LKW-Ladung weißen Sands dort aufzuhäufen und als Zwischennutzung einen Beachclub zu betreiben. Doch die Bretterbuden fingen eines Nachts Feuer und der Beachclub brannte ab. Bis ins 18. Jahrhundert befand sich an der gleichen Stelle, in ganz ähnlicher Bauweise wie das spätere Beluga-Haus, der historische Festungsturm der Stadt, die sogenannte Braut. In ihr war das Pulverlager untergebracht, bis der Blitz in den Turm einschlug und der Festungsbau explodierte.
Okay, jetzt stehen wir sozusagen, na, was ist das hier? Das ist das die Rückseite, dann ist der Hintern des Beluga-Hauses?
Genau.
In dem wir gerade stecken. Wir schauen raus auf die kleine Weser. Links und rechts Säulen.
Auch der Beluga war an diesem Ort kein Glück beschert.
Der Gang ist niedrig.
Die Büros waren kaum bezogen. Da wurden Korruptionsvorwürfe gegen die Geschäftsführung laut. Piraten überfielen 2011 vor Somalia ein wichtiges Handelsschiff der Firma. Zum dritten Mal in Folge. Im Sommer 2011 musste die Geschäftsführung Konkurs anmelden.
Man kann nicht alles ausmachen, weil es so dunkel ist. Hier könnte einen etwas anfallen. Hm. Ja.
Das Merkwürdige ist, auch dieses Team ist verschwunden. Und zwar um 15.13 Uhr, kurz nach diesem Bericht.
Man kann nicht alles ausmachen, weil es so dunkel ist. Hier könnte einen etwas anfallen.
Tier könnte einen etwas anfallen.
Ich habe mir das Band immer wieder angehört und bin dabei auch die anderen Bänder und Akten zu sichten, die hier unten im Kontrollraum lagern.
Das könnte fast ein Videospiel sein,
ja.
Wo man sich, ja. Weil man ja auch nur genau einen Weg laufen kann. Also man hat jetzt keine Entscheidungs-, man kann weder was tun hier, noch sieht man was, noch hat man eine Auswahl. Ja, die Rückseite des Beluga-Gebäudes ist unheimlich.
Ich habe das eigenartige Gefühl, außer mir hat noch nie jemand von diesem Projekt gehört. Und auch dieser Raum hier. Es ist ein bisschen so, als gäbe es ihn gar nicht. Die Lehre von der Geomantie besagt, dass die ganze Erde durchzogen ist von Energielinien, die sich an bestimmten Stellen kreuzen. Dort befinden sich Orte besonderer Kraft. An einem solchen Kreuzungspunkt steht auch das Beluga-Gebäude. Und das könnte der Grund sein, warum die Ereignisse dort schneller eskalieren als an anderen Orten.
Diese Kraftlinien sind, wenn sie ein Gebäude schneiden oder durch ein Gebäude durchlaufen, so etwas, was man sich vorstellen kann, als wenn man ein Instrument anzupft oder anstreicht. Das heißt, so ein Gebäude, was hier natürlich in erster Linie aus Stahlbeton entsteht, fängt in gewisser Weise an zu schwingen.
Ich habe versucht, mir diese Kraftlinien vorzustellen. Vielleicht sind sie so etwas wie Akupunkturpunkte im Körper. Band 206. Minute 41.
Was steht denn darüber über den Park? Oder?
Was steht denn über den Park?
Das ist wieder der Autor und die situationistische Künstlerin.
Erstmal ist das angenehm hier, finde ich.
Diese Aufnahme entstand etwa 14 Tage, bevor sie verschwunden sind.
Wir sind jetzt im Park gegenüber vom Bahnhof Neustadt. Gepflegte Parkanlage sehe ich da mit geordneten Blumen, wie man das kennt, gemähter Rasen. Bislang ist auch hier nichts Unheimliches zu entdecken.
Bislang auch hier nichts Unheimliches zu entdecken. Nachdem Radio Bremen aufgrund von Sparmaßnahmen den offiziellen Sendebetrieb einstellen musste, beschloss die ehemalige Hörspielabteilung, sich nur mehr dem Schutz ihrer Hörer zu widmen. Dieses Team war fast von Anfang an mit dabei.
Das beeinflusst uns natürlich auch ein bisschen in unseren eigenen, in unserer eigenen Empfindung. Da steht, dass der Park zwischen Bahnhof Neustadt und Hohen Torstraße nachts ganz schön gruselig. Gerüchteweise verlautet, der Park sei der neue Umschlagplatz für harte Drogen.
Die Ausgangsidee des Projekts ist recht einfach.
Jetzt, wo du es sagst, man sieht einen Typen da auf einer Parkbank.
Ja, siehst du,
verdächtig,
das beeinflusst
verdächtig
uns
dealerisch da rumzusitzen.
Ja.
Die Hörer tragen auf einer Karte Orte ein, die sie für unheimlich halten.
Hier ist ein Mann mit freiem
Oberkörper. Und daraufhin machen sich die Forscher auf den Weg, sie zu erkunden.
Ganz klares Indiz für Drogensucht.
Die sehen alle ziemlich abgeschlafft und müde aus.
Ja.
Können sich wahrscheinlich gar nicht mehr von diesen Bänken wegbewegen.
Jetzt kommt auch ein bisschen Unruhe hier in das ganze Menschengefüge.
Den alten Namen und die Ausstattung mit den Sendersymbolen behält man einfach bei, um sich unauffälliger durch die Stadt zu bewegen.
Feinster Kies, wirklich wunderschön anzusehen. Ich wedel mal hier mit dem Busch ein bisschen. Akkurat geschnittene Bäume und Büsche.
Esoterik, Kunst, Journalismus. Die Rechercheure sind angehalten, sich von den Grenzgebieten der menschlichen Vernunft nicht abschrecken zu lassen. Da sie im Auftrag der Hörer forschen, sind sie, wie diese, völlig frei von ideologischen Scheuklappen und offen für Vorurteile, Gefühle und Intuitionen.
Ich sehe da ganz hinten, siehst du das auch? Eine Tierfigur.
Ja, eine mysteriöse Tierfigur, möchte ich fast sagen.
Claudia und Sven arbeiten nach Methoden, die in den 1950er Jahren von der Situationistischen Internationale entwickelt wurden. Ziel dieser Verfahren ist es, die Stadt auf eine neue Weise zu erkunden. Fern der ausgetretenen Pfade, der großen Straßen und Transportverbindung.
Und dann sehe ich eine Frau, die irgendetwas kämmt. Sie scheint irgendetwas vor sich zu haben, was sie da gerade kämmt.
Was sie kämmt?
Ja, sie kämmt etwas.
Das ganze, die ganze Szenerie ist hier eine sonnenüberflutete Wiese, auf der eine blonde Frau sitzt, etwas Unheimliches kämmt und drumherum sitzen drei verschwitzte Männer und gucken dieser Frau zu.
Die so ganz still.
Und einen Hund gibt es auch noch.
Ja, die Männer, die sind wie in sich gekehrt.
Die Situationisten erkunden den Raum zufällig, herumstromend, intuitiv. Zu diesem Zweck werden beispielsweise unbekannte Leute verfolgt. Schnittmuster für Sommerkleider als Grundlage für die Begehung einer Großstadt verwendet. Oder es wird konsequent in jede Bar eingekehrt, die weißen Rum ausschenkt.
Und dann, weißt du, was die kämmt? Sie kämmt diesen... Wahrscheinlich hat sie, ist jetzt gerade fertig mit kämmen, sie hat diesen Busch gekämmt. Der ist wahrscheinlich frisch. Das sieht doch aus wie so eine wunderschöne Haarpracht.
Am Tag ihres Verschwindens haben sich Sven A. und Claudia B. einer ganz speziellen situationistischen Methode bedient. Sie haben die markierten Orte auf der Karte mit einer durchgängigen Linie verbunden, sodass sich daraus ein Symbol in Form einer Tiergestalt ergab. Exakt diese Figur sind sie dann abgegangen.
Sie hören gegenüber jetzt die Nordwestbahn. Ui.
Befand sich zum Beispiel ein Haus auf ihrer Linie. Mussten sie bei den Bewohnern klingeln, das Gebäude durch die Eingangstür betreten und es durch ein Fenster auf der Rückseite wieder verlassen.
Und hier geht es jetzt los. Hier sind...
Ja, ich habe was entdeckt und zwar erinnert mich das schon an unsere Zeichnung, die wir auf den Stadtplan gemalt haben. Ne?
Also, und halten Sie uns für Lügner, aber hier unter der Brücke, gucken Sie sich das an, ist genau die Zeichnung, die wir gerade eben auf dem Stadtplan gemacht haben.
Ja.
Exakt, möchte ich sagen.
Hier im Sender befindet sich fast nichts mehr. Außer ein paar Mischpultattrappen aus Pappe, ein Meer aus Staub und ziemlich viele Flaschen weißen Rums. Und der ehemalige Kontrollraum, tief im Inneren des Gebäudes. Er ist über und über mit Büchern, Zeitungsartikeln und Akten vollgestopft. Es gibt Überwachungsmonitore, die alte Wetterstation, nebenan die verwaisten Labore. Und eben diese ganzen Bänder.
Was dieses unheimliche Gefühl erzeugt, ist, dass die Brücke schwingt ungemein. Von den Lastern. Wie Angst fühlt sich das an? Der Magen schwingt, das ist so wie von was?
Also es gibt ja viel zu erzählen über die Situationisten. Wie gesagt, erstmal haben sie alles so versucht aufzuteilen in emotionale Flächen oder Zonen und haben auch gesagt, wenn es so eine Wissenschaft gäbe, die haben sie dann Psychogeografie genannt.
Ja.
Hier steht, ob das hier das Versteck einer schon seit Jahren gesuchten Person ist.
Ist der Verkehrslärm, jedes Gespräch schluckt.
Lups.
Können Sie mal bitte aufmachen? Ich wollte mal wissen, was da drin ist.
Ich hatte was von italienischen Stadtgründungen erzählt. Aus Erstaunlicherweise war es dann so, wie häufig in der Tradition, dass also nach dem NS-Regime diese Zellen weiterhin benutzt worden sind. Und zwar, ich glaube, bis vor immerhin 15 Jahren. Und zwar für Abschiebehäftlinge.
Oder ist das Summen von Generatoren, was man leise hören kann, Zeichen für ein geheimes Hauptquartier einer gleichermaßen geheimen Organisation?
Auf einem Teil jenseits des Flusses die Stadt der Lebendigen und auf der anderen Seite zum Teil wirklich spiegelbildlich mit der gleichen Bezeichnung von Orts- und Straßennamen die Stadt der Toten. Also heutzutage würde man sagen ein Friedhof.
Wir müssen jetzt hier in den Raum in der Dachetage. Wie kommen wir da hin? Ich finde es auch jetzt viel schöner, dass wir quasi sozusagen noch die Luft atmen. Sozusagen noch die Luft atmen.
Hanski auch mal.
Stand und war. Stand und war.
Gefängnis, über Polizeigewalt, über Folter einfach gedreht worden. Und das ist so, wie ein Mensch krank werden kann, so ist es auch mit Orten, die sich dann einfach dort umdrehen.
Weil irgendwas muss doch hier sein.
Was ich kennen bedeutet, ob das vielleicht eine Art
Aber
Ritual
dann würden
ist.
Wir das...
Ich glaube, die eigentliche Projektion, unter der wir heutzutage auch in gewisser Weise leiden, ist die sogenannte Realität. Die ist eigentlich gar nicht gegeben.
Wenn es so eine Wissenschaft gäbe, die haben sie dann Psychogeografie genannt, könnte man dann nicht feststellen, ob bestimmte Orte einen Menschen beeinflussen, dass er zu irgendwelchen Leistungen, Taten oder auch Nicht-Taten oder auch Untaten motiviert wurde. Wie zum Beispiel haben sie gesagt, mach die Wüste religiös.
Wir wollen gucken, dass wir möglichst dieses Unheimliche nehmen, das ist in eine Angst verpacken, mit denen wir Schall aussenden, niederfrequenten Schall, den sie zu Hause hören können und dann diese Angst praktisch auch erleben. Das ist ganz gut gerade, was ich mache, ne? Und der Angst, die Maske vom Gesicht reißen, um nachzusehen, was sich hinter dieser Angst verbirgt.
Bevor die ehemalige Hörspielabteilung des Senders angefangen hat, diese Aufgabe zu übernehmen, wurde ein Tatort immer erst erkundet, wenn es bereits zu spät war. Wenn die Leiche schon gefunden, der Mord bereits geschehen war.
Ein verlassenes, heruntergekommenes Grundstück inmitten friedlicher Nachbarschaft. Vor langer Zeit lebte hier eine verrückte alte Frau, verwahrlost in einem alten Wohnwagen zusammen mit ihrem Sohn. Jahre später verließen sie den Ort und wurden nie mehr gesehen, so die Geschichte.
Das Projekt stellt dieses Gefüge aus Ursache und Wirkung auf den Kopf. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter Spuren sichern und an potenziellen Tatorten Ermittlungen aufnehmen, noch bevor dort wirklich etwas geschehen ist. Denn manchmal ist es der Ort selbst, der die Menschen dazu bringt, Unheil anzurichten, zu rauben, zu morden oder zu brandschatzen.
Das Grundstück gilt als nicht mehr betretbar. Eines Nachts ging ich an besagten Ort vorbei. In der Stille hörte ich Schritte von jemandem, der sich bedacht durchs Unterholz bewegte. Um mir die Gewissheit zu geben, dass ich mir dies nicht nur eingebildet hatte, blieb ich stehen und horchte. Die Schritte erstarrten. Ich drehte mich um und sah einen Lichtstrahl, der kurz durch das Fenster des verlassenen Wohnwagens schien.
Montag, später Nachmittag, im nördlichen Außenbezirk des Sendegebiets.
Also wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich erstmal gar nichts, was nach verlassenem Ort aussieht und zu der Geschichte passen sollte.
Das Wetter macht einen vertrauenserweckenden Eindruck. Wind mittlerer Stärke, die Luft voller freundlicher Blütenpollen.
Aber offensichtlich ist dieser Wohnwagen ja auch nicht mehr da.
Hier
Kickmolrin steht da beim Gartenfreunde.
Den netten jungen Mann, der guckt schon so interessiert.
Ja, okay, den fragen wir mal.
Aber in der Nacht, ganz knapp nach 3 Uhr, kam es, gänzlich unbemerkt von der schlafenden Bevölkerung, zu den ersten zittrigen Ausschlägen auf der Richterskala.
Sie können uns sicher helfen. Wir suchen ein Grundstück. Wir haben Hinweise, Hallo. Dass hier ein Grundstück gewesen sein soll mit einem Wohnwagen, wo eine verwirrte alte Frau gelebt hat. Können Sie sich daran erinnern?
Nee, hier nicht.
Wie lange?
Ich wohne hier jetzt seit 35 Jahren, also in den 35 Jahren nicht.
Das ist ja schon mal sehr ernüchternd.
Tut mir leid.
Dieses Team ist als letztes dazugekommen. Eigentlich kurz bevor die Schwierigkeiten anfingen. Mit Yannick K. ist das erste Mal ein Polizist an den Recherchen beteiligt. Einige sagen, ihn einzustellen war ein Fehler.
Also ich habe seit der Zeit auch immer Hunde dabei und gehe relativ viel rum hier. Okay. Ich bin außerdem der erste Vorsitzende der Siedlungsgemeinschaft, also ich kenne mich einigermaßen aus hier.
Man befürchtet, dass sich seine pragmatische Sichtweise auf das ganze Projekt überträgt.
Sie haben alles hier im Blick.
Alles im Blick.
Aber haben Sie sonst hier irgendwas Verdächtiges beobachtet in der letzten Zeit?
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht?
Außerdem verbergen sich hinter seinem stets freundlichen Ton oft gefährliche Spitzen. Niemand möchte lange mit ihm zusammenarbeiten.
Nein, also toi toi toi, wir sind verschont von Einbrüchen.
Machen Sie sich Sorgen, weil ich sehe das gerade hier, diesen Diebstahlschutzaufkleber am Auto.
Statt eines gleichwertigen Partners wünscht er sich eine Assistentin. Tina K. arbeitet eigentlich im Labor, Sie gilt als menschenscheu.
Was er Sorgen macht, wir haben das halt von der Stadt bekommen, wenn Sie in die Stadt reinkommen. Wir haben zwei Einfahrten hier. Einmal hier im Hemweg, einmal Buschkempen. Da stehen auch die großen Schilder dran, dass das Gebiet geschützt ist. Und wir achten also als Mitglieder sehr stark darauf, dass die älteren Leute auch darauf achten. Wachsamer Nachbar haben wir verteilt und alles sowas.
Okay, dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank.
Der Polizist ist es auch, der eine interne Anweisung zum Umgang mit populistischen Sicherheitsforderungen und Denunziationen von Nachbarn formuliert hat.
Ja, hier wird aufgepasst.
Ja, das war doch...
Jetzt kommt doch noch die Geschichte. Ja, doch.
Es ist lange bekannt, dass Menschen sich vor den falschen Dingen fürchten. Sie halten belebte Rotlichtbezirke für gefährlich und bestimmte Bevölkerungsgruppen denken sogar mehrmals am Tag darüber nach, dass sie überfallen, ermordet oder vergewaltigt werden könnten. Tatsächlich aber passieren die meisten Unfälle im Haushalt. Und Morde werden so gut wie nie von Unbekannten verübt. In mehr als 90% der Fälle sind die Täter Mitglieder der eigenen Familie.
Und zwar, wenn Sie Frühlingsstraße reingehen, die Unterführung, gleich das erste Haus. Das ist wohnende Frau, der Garten ist recht verwunschen, recht witzig. Sie stellt da nochmal Stühle hin und haut da Äpfel vor die Tür und für die angeblichen Besucher und sowas.
Und Sie glauben aber nicht, dass die Frau irgendwie gefährlich, komisch ist und ein Geheimnis hat?
Überhaupt nicht. Es hat ihr Mann mit der Seebestattung, die hat auch Geld und das Geld wird ihr zugeteilt. Die ist also nicht unvermögend, liegt aber auf, glaube ich, Strom und Wasser wenig wert. Kauft dann lieber für Hinterbliebenen einen Riesenstrauß Blumen.
Aber dass Leute das komisch finden, das können sie trotzdem verstehen.
Ja klar, es passt nicht in diese Welt.
Ein vermeintlicher Feind von außen hat den Vorteil, dass er das Gemeinschaftsgefühl nach innen stärkt und außerdem den männlichen Bewohnern des Viertels das Gefühl vermittelt, im Zweifel auch über die eigene Berufstätigkeit hinaus, eine wichtige soziale Aufgabe zu erfüllen. Delinquenten zu ächten und Sonderlinge auszugrenzen, belohnt außerdem die Anständigen für ihre Anständigkeit, bestätigt die Normalen in ihrer Normalität. Zusammen mit den Absatzinteressen des Sicherheitsgewerbes und ihren positiven Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt akzeptiert die Projektleitung daher Einbruchssicherung, passive Ausgrenzung und bürgerwehrartige Selbsthilfeorganisationen als einen essentiellen Bestandteil intakter sozialer Infrastruktur. Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hat und es sich einfallen ließ, zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft.
Die Äpfel an dem Zaun dran, immer im Herbst und so. Ja, und nee, für die Feen und für die Geister, die hier leben. Sie wohnen da im Haus ganz alleine. Ja, da stehen mehrere Stühle und Swimmingpool ist runtergekommen. Ist ein Fleckchen für sich.
Ort und Zeit waren einmal unverkäuflich und gehörten niemandem.
Aber sie jetzt wissen nicht, wie sie auf die Geschichte kommt oder woher das, auf wen sie wartet oder
das
so.
Die sind also haben früher ein Geschäft gehabt, ein Vermögen gewesen und irgendwie ist sie über den Tod ihres Mannes und Kind, glaube ich, auch noch. Also irgendwo, das, was ich mal so gehört habe, nicht mehr noch zu kommen.
Numitor gestattete Romulus und Remus, eine Stadt zu gründen, an der Stelle, an der sie ausgesetzt worden waren. Romulus und Remus gerieten jedoch in Streit darüber, wer der Bauherr und damit Namensgeber der Stadt sein würde.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, er war mal Stadtwerke, da hat er auch Wasser abgedreht, aber der regiert auf Umwelt. Recht komisch, wenn er mit so einem Tuch im Mund rum, aber viel Spaß.
Okay, vielen Dank fürs Herbringen.
Ja, danke für.
Romulus siegte, da er mehr Anhänger hatte. Unverzüglich zog er die heilige Furche, die die Größe der Stadt bestimmte, und begann mit dem Anlegen von Stadtgraben und Mauer.
Ja, dann versuchen wir das mal hier zu beschreiben. Ich habe es mir anders vorgestellt. Da hinten sieht man, dass diese alte Hollywood-Schaukel ziemlich runtergekommen ist, dadurch. Aber sonst sieht es eigentlich nicht ungepflegt aus. Ne? Ein bisschen komisch.
Also ich finde, es sieht erstmal gemütlich aus. Also ein Ort zum Verweilen, so mitten rein eine Bank. Der Rasen ist geschnitten,
Der unterlegene Remus verspottete ihn und sprang über die noch niedrige Begrenzung in die Anlage hinein. Das war eine schwere Verletzung von Recht und Gesetz. Denn eine Stadtmauer galt als heilig. Aufgebracht erschlug Romulus seinen Bruder mit den Worten: So möge es jedem ergehen, der über meine Mauern spricht.
Ich finde, es sieht so aus wie so eine Abgrenzung. Also ich finde eher, dieses Grundstück grenzt mehr ab als dieser kleine Zaun, der hier davor ist.
Tiere markieren ihr Territorium, indem sie es verschmutzen. Die Methoden der Menschen ähneln dem ein wenig. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, welche Mühe sie darauf verwenden, ihre Umwelt mit Abgasen, Werbelogos, Graffiti, Fahnen oder Müll zu markieren.
Also komisch in jedem Fall, ne? Vielleicht eine großartige Filmkulisse für irgendeine leicht skurril anmutende Geschichte. Aber sonst ist es ja total idyllisch erstmal, oder? Das
ja.
Millionen Menschen träumen von so einem Grundstück mit so alten Bäumen. Und
weil es gar nicht so einfach ist, andere von seinen Gärten abzuhalten und es oft nicht ausreicht, einfach eine Linie um einen Ort zu ziehen und dann zu hoffen, dass niemand sie übertritt, braucht es mehr dazu. Stacheldraht zum Beispiel. Oder Mauern.
So, jetzt gucken wir mal, ob hier wieder irgendein netter Zeuge ist.
Oder Waffen.
Na, das ist ja... Die sitzen alle im Garten.
Oder wenn man keine Waffen hat, wenigstens eine gute Geschichte. So wie man umgekehrt seinen Kindern auch Geschichten erzählt, wenn man nicht will, dass sie in den dunklen Wald gehen oder zu weit aufs Meer hinausschwimmen. Gleichzeitig fangen Menschen an, böse Geschichten zu erfinden, wenn sie einem anderen Menschen das Revier streitig machen wollen. Und selbst wenn sie auf den ersten Blick etwas Gutes über einen Menschen sagen, behaupten sie dabei in Wirklichkeit oft etwas Schlechtes.
Aber er weiß was.
Er weiß was.
Ja. Hallo. Dürfen wir Sie kurz stören bei Ihrer Arbeit?
Die Frage zum Beispiel. Muss man einfach nur verrückt sein, um so ein schönes Haus geschenkt zu bekommen? Die spricht niemand direkt aus. Dabei steht sie doch ganz deutlich zwischen den Zeilen.
Normalerweise Wiesenstraße, wenn Sie links runtergehen, rechts das Haus. Das ist ja so total irgendwo klein. Das ist irgendwo früher mal übergeblieben von einem Bauernhaus, der das da hinten mal bewirtschaftet hat.
Manchmal schlafe ich hier ein im Raum und träume verrückte Sachen. Es ist, als ob die Bänder in meinem Kopf ständig weiterlaufen.
Auch Grundstücke sind knapp. Sie ist sehr reich. Sie trägt weiße Sachen und verteilt Bonbons. Sie hört klassische Musik an Vollmond.
Am Anfang, wie gesagt, war es schon, die Nachbarn haben sich schon aus Angst beschwert, wenn der Mutter nach so um 3, 4 denn jemand da auf der Straße gerannt ist und hat geschrien.
Weiß ich nicht, also sie waren da noch nie drauf und wollten auch schon mal hingehen und fragen, warum die rumschreit. Aber wir haben uns dann irgendwie auch nicht getraut und so.
Guten Abend.
Guten Abend, ah super.
Während des Krieges, das hat man mir nur erzählt, das kann ich nicht bestätigen, die soll sie verschüttet gewesen sein in einer Bombennacht und hat dadurch so einen psychischen Schaden bekommen.
Und schreit immer Hilfe, die liegt hier tot im Bett, dann geht die wieder rein, dann kommt die wieder raus und macht dasselbe. Das macht sie öfters, also manchmal, wenn ich hier mit meinem Hund lang gehe, dann höre ich das auch.
Dann hat sie uns nicht gefragt, aber wir sind angeschrieben worden, ob wir was dagegen hätten, wenn diese Dame in dieses alleinstehende Haus einzieht.
Also die hatten es hier nicht irgendwo schon ewig in der Siedlung gewesen.
Und je nach Wetterlage, dann dreht sie dann durch. Und,
so, und ich glaube, solange die da lebt, können die da auch nichts machen. Das kann man von der Straße aus sehen, dass die da praktisch so ein Schwimmbad da hat, da so ein bisschen so ein Schinkbad da.
Die ist nicht dumm, also um Gottes Willen, die Frau ist sehr gebildet. Die hat also von Mozart bis Bach.
Da haben Sie nichts gehört?
Da habe ich nichts von gehört. Also das kann natürlich sein, dass wir hier praktisch normaler geistig so beeinträchtigt sind davon oder auch seelisch.
Jetzt, Ihr persönlicher Freund ist dann der amerikanische Präsident.
Meistens in weiß und immer praktisch so ein Knebel vorm Mund. Ich weiß nur, dass sie lebenslanges Wohnrecht hat, weil auch diese ganzen Grundstücke da drin, die sind ja irgendwann auch mal zur Bebauung ausgeschrieben, weil das Baugrundstück am Römerhafen jetzt ziemlich knapp ist, vor allem so in der Innenstadt.
Also wir waren eben da in dem Wald. Und da sind so alte Ruinen, ist jetzt übertrieben, aber alte Grundmauern. Dass da mal ein Haus gebrannt haben soll, dass da mal ein Kinderheim war. Wissen Sie mehr darüber?
Ich weiß nur so, dass hier eine Villa stand. Und hier vor 300 Jahren ein Kloster.
Und dann hat man einen Tater, der wirklich kontaminiert ist mit unheimlich vielen fremden Spuren, mit denen man nichts anfangen kann. Aber wir erstmal komplett absperren hier, also so weiträumig wie möglich.
Aber Sie können auch gerne im Hang kommen.
Es gibt natürlich, was man in der Geomantie nennt, Zeigertiere und Zeigerpflanzen.
Als Kind bin ich da mit meinen Eltern häufig zum Butterkuchen essen gewesen.
Irgendwie müssen wir noch über den...
Hier,
über das Wasser.
Ja. Das spuckt doch nicht.
Ja. Wenn du mal einmal angefangen hast, mit Toten zu reden, dann wird das immer interessanter und dann wird man das auch nicht mehr so einfach in der Hand wischen können und behaupten, dass der ägyptische Totenkult inzwischen durch das Internet viel besser abgelöst wurde.
Christian Bulinski.
Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Und hier liegt zum Beispiel unter der Bank eine Leiche aus Kleidern, wo es immer wieder erstaunlich ist, wer im Vogelgarten zu welchen Jahreszeiten auch immer seine Kleider verliert.
Kaltes, aber eigentlich ist es so eine Kälte, die man nur in sich spürt.
Seine Lerche, die sich sehr, sehr weit rüber neigt.
Der Hund hat genießt.
Laufen wir dahin, oder?
Aber nicht vor Angst, dass ein Geist ist.
Also das ist eigentlich ein Baum, der sich zu einem Zombie-Dasein entschlossen hat.
Wir haben früher ein Geschäftskämpfer vom Möhm gewesen und irgendwie ist über den Tod ihres Mannes und Kind, glaube ich, auch.
Die Frage zum Beispiel, muss man einfach nur verrückt sein, um so ein schönes Haus geschenkt zu bekommen? Die spricht niemand direkt aus.
Aber wie eigentlich die Geschichte richtig ist, kann ich leider nicht sagen.
Ungefähr ab dem Sommer beginnt die Stimmung zu kippen. Die Arbeit wächst in Teams über den Kopf. Die Einträge auf der Karte werden täglich mehr.
Wir laufen hier lang.
Sie laufen nur hier lang?
Ja.
Ist okay. Ja, weil der Herr Schittke von Bremer Landesbank gerade guckt und fragt, was hier gemacht wird. Daher, weil hier nicht gefilmt werden soll.
Wir filmen nicht. Wir filmen aber mit unseren Augen, mit unseren Blicken, oder?
Es gibt starke Interessen, das Unheimliche in der Stadt zu halten und alles so zu belassen, wie es ist.
Wir sind jetzt angesprochen worden, was wir hier machen. Und vielleicht sind hier häufiger Gruppen und haben vielleicht diese unheimlichen Emotionen gespürt und sind dann ausgerastet und man will dem hier vielleicht
gleichzeitig
vorbeugen.
Bekommt das Projekt viel Post.
Ich weiß es nicht.
Mit Hilferufen aus der ganzen Welt. Aus Mombasa, aus Nuuk und Timbuktu.
Ganz kurz ist uns schon der Atem gestockt, weil wir dachten, wir werden jetzt von dieser Frau zu Boden gerungen, verhaftet.
Verhaftet, genau.
Und verhaftet und mitgenommen.
Hast du den Mann gesehen? Der Mann hat ihr so zugezwinkert und ist hier rausgeschossen, ja, wie so ein Pfeil aus diesem Haus.
Hat auf das Auto gezeigt mit der kaputten Scheibe, dann
ja,
auf uns.
Ja, genau, dann habe ich auch verstanden.
Ja. Eine riesige Frau, nur bekleidet in einem grünen Badeanzug, einen riesigen Oberarm. Und auf den Händen stand Hass tätowiert. Wo ist denn der nächste unheimliche Ort?
Hier der
Unfall.
Irgendwann hört man auf, in neue Technik zu investieren. Auslaufende Verträge werden nicht mehr verlängert. Und die Einrichtung der Labore, in denen immer alles auf dem neuesten Stand war, sieht alt aus.
Ist es da oben unheimlich?
Ja, sehr.
Ja?
Sehr unheimlich ist es hier oben. Wirklich, das muss man gesehen haben.
53 Grad und 3 Minuten nördlicher Breite.
Dann gehen wir jetzt mal hoch und gucken, wie unheimlich das da oben ist.
8 Grad, 79 Minuten östlicher Länge. Dienstagabend. Der Himmel ist an diesem Tag voller Kondensstreifen, obwohl kein einziges Flugzeug zu sehen ist. Es geht kein Wind. Und die Blütenpollen haben sich wie eine schleimige zweite Haut über Menschen und Tiere gelegt. Die Vibrationen unter der Erde sind stärker geworden und in eine feine nervöse Dauerschwingung übergegangen, die alle in eine eigenartige Stimmung versetzt hat.
Ja, das Denkmal oder die Skulptur, das ist unheimlich, ne?
Das hier, das ist doch unheimlich.
Die Messgeräte spucken seltsame und widersprüchliche Werte aus.
Fühlt ihr das nicht, dass hier so ein seltsamer Magnetismus ist?
Vielleicht ist die Schwerkraft stärker geworden. Vielleicht wird zu viel gebohrt und gegraben in der Stadt.
Seltsamer Magnetismus. Hier genau auf dem Dach.
Und nun wehrt sich die Erde.
Das kann man doch merken, ne?
Oder vielleicht hat es auch mit den Forschungen selbst zu tun.
Besonders hier vorne, so auf diesen beiden Steinen.
Dass sie die unheimlichen Energien erst zum Leben erweckt haben?
Das hat so eine Anziehungskraft, so was Seltsames. Anziehendes. dass ich auch gar nicht wage, an den Rand da zu gehen, weil das fühlt sich so an, als würde ich mich dann da verlieren.
Oder es liegt an den technischen Geräten, die einfach nicht mehr stark genug sind, um dem Unheimlichen etwas entgegenzusetzen. Jetzt.
Da bin ich wieder. Der Magnetismus. Ja, eben war mein Mikrofon kurz aus und wir vermuten, dass es an diesem Ort liegt. Es scheint wirklich was damit zu sein. Aber immerhin schon so mal so ein bisschen so eine Schwingung, ne? Die ja, ein ungutes genau, Gefühl macht. Das hatten wir auch bei der Stefani-Brücke.
Da hatten wir
ganz am Anfang, das schwang das durch die Laster. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass sowas schwingt. Dass man spürt es auch gar nicht gleich sofort, man muss schon sehr darauf achten.
Also die eigentliche Grundfrage für mich ist natürlich immer die, wie es dazu kommt, dass so eine Wohnung bewohnt ist durch einen Troll, durch einen Kobold, durch einen was auch immer.
Also einen unguten Geist oder...
Ja, sagen wir es doch mal ein bisschen leichter verdaulich, durch eine Atmosphäre, die eine Wohnung oder ein Haus nicht so einfach verkaufbar macht. Und die Menschen einfach zunehmend wahrnehmen.
Weil die einfach potenzielle Käufer merken, dass da was nicht stimmt und dass sie sich nicht wohlfühlen, dass es unwohnlich ist, auf gut Deutsch.
Genau.
Weil man sich ehrt und dann, das heißt, und dann gibt es Maßnahmen sozusagen, sich dann das wieder wohnlich zu machen und diese wie auch immer gearteten Kräfte
richtig
zu ändern.
Es gibt da einfach eine relativ radikale Methode, die einfach am Schlawittchen zu packen und sie einfach rauszuschmeißen.
Ah ja.
Weil die da nichts zu suchen haben.
Das lassen die mit sich machen?
Das lassen die mit sich machen. Durchaus. Also, das hat auch die Tradition letztendlich.
Ich höre zu, ja, ich sehe nur gerade diese pittoresken Entenspuren auf dem halb eingefrorenen Eis. Die könnte man auch als, das könnte man auch als Waldtrollspuren auslegen. Ja,
das sind sie auch eigentlich.
Ah.
Also, die tarnen sich manchmal nur als Enten.
Okay. So, ich wollte ihn unterbrechen, aber ich fand es gerade echt bemerkenswert, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass da jemand rüberläuft. Doch, aber sowas Leichtes für
die Ente könnte. Also, zum Teil kann man sie am Schlawittchen packen und einfach rausschmeißen, was durchaus geht. Zum Teil sind die etwas hartnäckiger und dann braucht es tatsächlich etwas bisschen mehr Nachdruck.
Also, dann könnte man jetzt auch in einem größeren Maßstab sagen, hier dieser Teil der Wallanlagen, die als unwirtlich und unheimlich empfunden wird, dass man hier auch im großen Maßstab jetzt metaphysische Ungustelwesen, obwohl diese Vögel echt unheimlich aussehen, am Schlawittchen packt und wohin? Nach Bremen Nord oder? Also
nach Radio Bremen am besten.
Ja, das hätte man sich überlegen sollen, bevor man das Fundament gelegt hat. Da
ja.
Hätte man die schön.
Ja.
Aber wohin? Also wie rausschmeißen ist ja immer, oder tut man die killen? Ghostbusters-mäßig.
Das macht nicht allzu viel Sinn, weil die ja nicht tot zu machen sind, weil sie sowieso in gewisser Weise nicht leben. Sondern es geht eigentlich eher darum, zu schauen, ob man den, wie im Naturschutzbereich, ob man in gewisser Weise Ausgleichsflächen findet. Also für diese nicht erwünschten Wesen, ob man für die einfach Plätze findet, Biotope, wo man die umsiedeln kann. Also so, als wenn man ein Stück Brachland eine Autobahn durchbaut, dann braucht es im Naturschutzbereich
Ausgleichsflächen heißt
Ausgleichsflächen. Und ich plädiere sehr dafür, also ein geomantisches Abkommen zu machen, also ein Ministerium aufzubauen und eben solche Ausgleichsflächen einfach auch für verwaiste Naturwesen einzurichten.
Kann man das sozusagen geografisch deckungsgleich mit so Überflutungsschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten machen oder brauchen die eigene Bereiche?
Das kann man durchaus in einem Abwasch machen. Aber es wird relativ selten gemacht, wenn zum Beispiel wirklich auf dem blanken Acker bebaut wird, dass wirklich geschaut wird, was wohnt denn da jenseits des Sichtbaren. Und die tatsächlich einfach, bevor es irgendwie Schwierigkeiten gibt, so etwas zu klären. Was zum Beispiel, wo wir gerade am Thema sind, einfach viel gemacht wird, wo Wohnblöcke gebaut werden auf ehemaligen Schlachtfeldern. Mhm. Und da gibt es dann tatsächlich etwas, was ja, einfach langwierige Folgen hat und das ist dann nicht mehr so einfach möglich. Also dort Umsiedlung zu der Zeit zu machen, wo es noch einfacher wäre. Wenn erstmal 1 Million Tonnen Baumaterialien und Beton gegossen worden ist.
Also da müssten Sie zum Beispiel jetzt in Istanbul wahnsinnige Probleme haben.
Istanbul kenne ich nicht, aber es ist durchaus möglich.
Nee, da knapp vor dem Bosporus aus der europäischen Seite kommt, ist, glaube ich, das Fleckchen Erde, das am meisten Krieger und kriegerische Auseinandersetzungen erlebt hat.
Ah, okay.
Und Istanbul wächst da wie blöde, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie da einen höflichen Bogen um die Schlachtfelder machen.
Nein.
Okay.
Alle Pläne, ein eigenes Ministerium für unheimliche Orte einzurichten, scheitern. Irgendjemand in der Stadtverwaltung scheint immer in letzter Sekunde sein Veto einzulegen. Es muss ein sehr einflussreicher Mensch sein. Wir
merken gar nicht, wie schön das hier ist. Ja, ne? Guck mal, auch die Leute, die hier rumlaufen, die sehen eher aus, als wenn sie...
Rumlaufen ist auch ganz gut gesagt.
Ja, das ist Entschuldigung.
Alte Menschen, die hier die Treppen runterspringen.
Die versuchen hier rumzulaufen, sagen wir mal so.
Man die Stimmen auf den Bändern wirken gereizt.
Also man sieht es von Tag zu Tag mehr. Wie sie sich fühlen,
hier sind jetzt zwei Damen uns vorbeigelaufen.
Ja.
Eine hat uns sehr, sehr freundlich fast angegrien, könnte man sagen. Die andere hat sehr skeptisch geguckt.
Zweifel werden laut am Sinn des Projekts.
Wir haben ja hier keine Kamera, ne? Wir sind ja nur so da. Aber wir halten so ein Mikrofon in der Hand. Und das ist auch so ein bisschen... Hast du nicht auch das Gefühl, dass man mit den Leuten ein bisschen was wegnimmt? Also als wenn man die fotografiert, wenn man halt auch deren Geräusche aufnimmt. Mal jetzt hörst du das, da geht jemand vorbei. Wir haben
super,
diesen Menschen quasi...
Und der hat auch misstrauisch geguckt und wir haben da ganz, ganz
wir haben gar nichts
nett
gemacht.
Gegrinst.
Ja.
Und
Spurensicherung im Auftrag der Hörer. Aber wissen die das überhaupt zu schätzen? Oder haben sie selbst etwas zu verbergen?
Dann spürte man, wie er das eigentlich auch gut fand, was wir hier machen.
Ja, achso, du hast gegrinst, ich habe es nicht mehr
geschafft. Ich habe sehr richtig sympathisch gegrinst. Schade, dass man es am Radio nicht so sieht, wie sympathisch wir im Grunde dabei sind. Aber es hat ja auch was Seltsames. Also wir haben, stellen Sie das vor, Radio Bremen hat mit die größten Mikrofone, die Radiosender haben. Riesige Stäbe, ich möchte fast sagen, groß wie ein Männerarm. Und obendrauf sind knallbunte, die man uns, glaube ich, extra gegeben hat, so knallbunte Schaumstoff-Dinger.
Ja, ich habe ein blaues.
Du hast ein blaues und ich habe so ein grell-rotes. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und wir laufen so auch die ganze Zeit durch die Stadt, sprechen da immer so ein bisschen rein. Es ist so, sonst wie die Leute, die an einem vorbeigehen, wo man immer denkt, die führen Selbstgespräche und haben dann so neuerdings so dieses Handy-Ding am Ohr.
Einige Mitarbeiter beklagen, dass sie sich beobachtet fühlen. Auch nachts. Auch zu Hause, in ihren Wohnungen, sogar im Schlaf.
Stimmt. Und wir haben auch, wenn ich den Vergleich mit der Kamera nochmal aufnehmen darf, wir haben ja quasi eine 308 oder was ist das jetzt hier um mich herum? So eine Kamera.
40.000 Grad Kamera.
Ja, sowas, aber als Ton eben, ne?
Ja, im Grunde schon. Es ist. Wir
es
nehmen
ist ja
hier.
Viel
also
mehr als ein Bild. Also ein Bild wäre ja nur so 9x13 oder
es ist der letzte Sommer des Projekts. Die Bänder sind voll mit sinnlosen Debatten und Recherchen, die nirgends mehr hinzuführen scheinen. Im Herbst findet ein internes Meeting der Leitungsebene statt. Das Thema: Welchen Sinn hat Forschung, wenn sie keinerlei Auswirkung auf die Realität hat? Ist es, wenn man ehrlich ist, dann nicht letztlich Kunst? Die letzte Aufzeichnung stammt vom Oktober. Die Projektleitung ruft alle Mitarbeiter zu einer außerordentlichen Vollversammlung in den Kontrollraum. Das Wetter muss an diesem Tag verrückt gespielt haben. Vielleicht erinnere ich mich sogar an diesen Tag. Monatelanger starker Regen hatte die toten Blätter in die Silos gespült und die Kanalisation verstopft. Den ganzen Tag über hörte man Klempner und Feuerwehrautos durch die Straßen fahren, um vollgelaufene Keller leer zu pumpen, alte Leute zu evakuieren und Haustiere von Bäumen zu retten. Irgendetwas schien unter der Erde festzusitzen und nicht mehr herauszukönnen. Die Versammlung dauerte im Protokoll zufolge nur 14 Minuten. Ob man später noch beisammen saß und diskutierte, ich weiß es nicht. Die Finanzierung des Projekts würde zum Jahresende eingestellt. Es stünde jedem frei, die Forschungen auf eigene Faust zu betreiben, aber man würde dringend abraten. Alle verantwortlichen Wissenschaftler hätten sich aus dem Projekt zurückgezogen. Es wird nicht ein einziger Grund genannt. Einige Mitarbeiter vermuten, es hätte mit den Drohanrufen zu tun. Doch die Projektleitung wirkt integer. Gar nicht so, als würde sie sich von wirtschaftlichen Interessen unter Druck setzen lassen.
Dann mag ich hier einen Text vorlesen, und zwar eine von meinem Lieblingsautoren Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte.
Es muss mit den Recherchen selbst zu tun haben, dass man beschließt, die Bände in diesen Raum einzusperren und über das Projekt den Mantel des Schweigens zu breiten.
Dazu berufen die Anweisungen für Perentias Gründung zu erlassen, bestimmten die Astronomen Ort und Tag nach der Stellung der Gestirne, zogen über Kreuz die Linien des Dicomanus und des Cardus, sodass jeder Tempel und jeder Stadtteil den rechten Einfluss günstiger Konstellationen erhielt, bezeichneten die Punkte, wo in den Mauern Tore geöffnet werden sollten, in der Vorausschau, dass ein jedes innerhalb der kommenden 1000 Jahre eine Mondfinsternis umrahmen würde.
Wissenschaft ist womöglich mächtiger, als die Menschen annehmen.
Perentias, versicherten sie, würde die Harmonie des Firmaments widerspiegeln. Die Ratio der Natur und die Gnade der Götter würden den Geschicken der Einwohner Form geben.
Und Planung. Wer zu gezielt daran geht, die Welt zu gestalten, riskiert dabei Widerstände heraufzubeschwören, die er nicht mehr kontrollieren kann.
Auf Perentias Straßen und Plätzen begegnest du heute Krüppel, Zwerge, buckelige, krankhaft aufgedunsene, bärtige Frauen. Aber das Schlimmste sieht man nicht. Kehlige Schreie dringen aus Kellern und Speichern, wo die Familie ihre Kinder mit 3 Köpfen und 6 Beinen verstecken.
Ich glaube nicht, dass es tatsächlich mit den Kräften unter der Erde zu tun hat.
Perentias Astronomen sehen sich vor eine schwierige Wahl gestellt. Entweder einzugestehen, dass all ihre Berechnungen falsch waren und die Zahlen den Himmel nicht darstellen können, oder kundzutun, dass die Ordnung der Götter eben die ist, die sich in der Stadt der Ungeheuer widerspiegeln.
Wer schon einmal beobachtet hat, wie sie im Morgengrauen aus den Türen ihrer billigen Pauschalurlaubszimmer gekrabbelt kommen, um mit den Handtüchern die besten Plätze am Pool zu reservieren, der weiß vielleicht, was gemeint ist. Oder wer gesehen hat, wie sie um ihre Kellerabteile kämpfen. Um den Baum an der Grenze zum Nachbarn. Um die Schuhablage im Hausflur. Revierverhalten. Der Kampf um den besten Platz an der Sonne. Die Aneignung von Grund und Boden. Das berührt etwas Archaisches im Menschen. Sodass es besser ist, nicht zu sehr daran zu rühren. Es sei denn, man wäre bereit, den Boden neu zu verteilen und Kriege zu führen. Morgen wird das alte Sendegebäude gesprengt. Ich muss die letzten Bänder und Akten noch abtippen, bevor ich den Raum verlasse. Ich muss mich beeilen.
Unheimliche Orte. Spurensicherung im Auftrag der Hörer. Hörspiel von Tina Klopp. Es sprachen Erzählerin Katja Bürkle. Die Ermittler Claudia Basravi, Sven Amtsberg, Dirk Jacobs, Robert Stadler, Jan Kunze und Tina Klopp. Musik Michael Hoffmann. Ton und Technik Stefan Behrenthal und Dirk Schwibbert. Regieassistenz Eva Garte. Realisation Tina Klopp. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2013. Redaktion Holger Rink.